Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler-Salon, dem Lusthaus des Wissens, einem Ort des Fragens, der Neugierde. Schön, dass Sie da sind, an so einem unglaublich schönen Hochsommertag, muss man ja sagen. Wie ich weggefahren bin mit meinem Wagen, hat die Anzeige 40 Grad angezeigt. Schön, dass Sie da sind und ich begrüße recht herzlich an meiner Seite Manuela Nimmerfall. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke.
Bevor ich dich kurz näher vorstelle, kurz zum Ritual oder zum Prozedere hier im Salon. Zum einen und zum ersten möchte ich unseren Geldgebern und Subventionsgebern von Stadt und Land und unseren Sponsoren herzlich danken, dass das möglich ist. Der Kepler-Salon ist ja bei freiem Eintritt zu besuchen und wir werden aber auch maßgeblich unterstützt vom Freundeskreis, vom Unterstützungsverein des Kepler-Salons, den Freunden des Kepler-Salons, und ich darf Sie bei dieser Gelegenheit auch herzlich dazu animieren, diesem Verein beizutreten. Sie gewährleisten damit auch unsere zukünftige Arbeit. Wir werden zuerst sozusagen einen Impulsvortrag hören und kurz zum Prozedere. Die meisten sind ja Stammgäste. Wenn Sie Fragen haben, bitte warten Sie, geben Sie mir ein Zeichen und warten Sie auf das Mikrofon. Unsere Abende werden ja aufgezeichnet und sind dann später im Internet auf unserer Website abrufbar. Und da ist es dann auch gut, wenn man Ihren Beitrag, Ihre Frage auch hören kann, und nicht nur die Antwort, die Reaktion drauf. Mein Name, um mich auch kurz vorzustellen, ist Norbert Travöger. Ich leite seit gut einem Jahr den Kepler-Salon, sozusagen in programmatischer Hinsicht. Und es freut mich auch, dass dieser Salonabend zu dieser Thematik heute gelungen ist, weil der Kepler-Salon wird am kommenden Samstag auch Schau- und Hörplatz der langen Nacht der Bühne sein. Wir sind ja auch hier eine Bühne des Wissens, sozusagen. Und dabei wird um 21 Uhr, es gibt zwei Veranstaltungen hier im Kepler-Salon, um 21 Uhr eine Performance zum Thema Entschwunden in eine verborgene Welt stattfinden. Ich begrüße recht herzlich Angela Flamm, die Autorin. Schön, dass du da bist. Wir haben, und damit nehme ich mich auch ein, weil meiner Urmission bin ich Musiker, zusammen mit Astrid Windner eine Performance, die auch bei dem letzten Hautnah Lyrikpreis von Ö1 prämiert wurde. Und wir haben das Stück auch im Radio Kulturhaus gespielt. Und wir machen das sozusagen am Samstag hier im Kepler-Salon und die Performance, wie der Name sagt, Entschwunden in eine verborgene Welt, thematisiert Demenz. Nur kurz um 22 Uhr wird dann Herr Froschauer, der Schauspieler, Thomas Bernhard lesen. Also ich darf Sie recht herzlich auch zur Langen Nacht, auch zu allen anderen Veranstaltungen der Langen Nacht einladen, aber natürlich besonders hier kommen Sie zu uns. Die Programme liegen dort. Jetzt darf ich dich kurz vorstellen. Du bist diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und seit 22 Jahren Pflegelehrerin am Ausbildungszentrum für Gesundheits- und Pflegeberufe in Wels. Mhm. Also das ist dem Klinikum Wels, genau, angeschlossen. Und Zusatzqualifikationen in spezieller validierender Pflege, Palliativcare und Gerontologie. Da sind wir sozusagen beim Thema. Mhm. Du bist akademische Gerontologin. Und unser Themenkreis ist heute, ich habe es schon erwähnt, Demenz. Ich habe heute Nachmittag, das ist ja eine große Demenzdebatte, die sozusagen in den letzten Jahren natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung unserer Bevölkerung losgebrochen ist, habe ich selber kurz nachgedacht, was meine Erfahrungen mit dementen Menschen ist. Und die sind eigentlich sehr früh, erinnere ich mich an meinen Großvater, ich als Jugendlicher in den 80er Jahren, wie er sozusagen so ein bisschen dann begonnen hat auszusteigen. Mhm. Und es hieß damals, er sei verkalkt. Und meine Großmutter hat gesagt, er wird ja immer mehr verloren. Das ist so im Mundart, sagt man, er ist schon recht verloren. Die Menschen verlieren was und sozusagen die Gegenüber verlieren ja auch was, scheinbar.
Genau.
Darf ich dich bitten, sozusagen zum Thema, zu diesem Themenkreis, um deinen Impulsvortrag bitten?
Du hast mir jetzt schon das Stichwort in den Mund gelegt. Sie verlieren was, aber sie bekommen auch was. Sie bekommen Bilder in ihren Köpfen. Vorweg möchte ich mich aber sehr herzlich bedanken für die Einladung und bedanken für das große Interesse. Es ist nicht selbstverständlich an so einem sonnigen, heißen Tag, Abend wie heute. Ich möchte wirklich einen Impulsvortrag halten und ich stehe Ihnen dann gerne zum Thema Demenz mit Antworten zur Verfügung. Ich möchte einfach ganz unbefangen einen Auszug aus meiner früheren Zeit als junge Mutter Ihnen vorlesen. Es ist ein trüber Herbsttag. Ich bin in der Küche mit den Vorbereitungen für das Mittagessen beschäftigt. Bei mir in der Küche sitzt mein Schwiegervater am Küchentisch. Er spricht nicht viel. Ich nehme an, er hängt seinen Gedanken nach. Er wohnt erst seit einigen Tagen bei uns. Zuvor wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Aus dem Wohnzimmer nebenan höre ich meine Kinder, 2, 5 und 9 Jahre alt. Ihrem Lachen und Lärmen nachzuschließen, sind sie mit ihrem Lieblingsspiel beschäftigt. Sie sind Musiker. Ich suche währenddessen nach einem Gesprächsthema, dass meinen Schwiegervater etwas aus seiner Nachdenklichkeit holen soll. Es ist schwierig. Außer knappen Antworten, ja, nein, kommt nichts von ihm zurück. Vor mir sitzt ein alter Mann, älter wirkend, als er tatsächlich ist. Die Körperhaltung nach vorne gebeugt, mitunter eine Folge von schweren Arbeiten bereits in jungen Jahren. Die Hände zittrig. Die Augen können nur mehr Umrisse und Schatten wahrnehmen. Eine Folge von seinem Diabetes mellitus. Das Atmen fällt ihm schwer. Herz und Lungen haben durch Infarkte ihre Leistungen stark reduziert. Ein Gehen ohne Schmerzen und ohne Hilfe ist kaum mehr möglich. Er ist körperlich gezeichnet von seinen Krankheiten. Multimorbid, wie man in der Fachsprache sagt. Er ist aber auch psychisch gezeichnet. Von vielen Ereignissen, die ihm unfreiwillig aufgeladen wurden, die Teil der Geschichte, Teil seiner Lebensgeschichte geworden sind. Die jungen Musiker nebenan steigern ihre Lautstärke. Ich höre sie ihrer eigenen Fantasie entsprungene Texte singen, zwischendurch immer wieder lachen. Ich male mir mein Bild über die Szene nebenan. Ich sehe den Großen, wie er versucht, seine Brüder zu dirigieren. Den Jüngeren, wie er mit Begeisterung einen Tanz imitierend durch das Zimmer hüpft. Und ich höre den Mittleren auf seiner kleinen Spielzeugtrommel den Ton angebend. Ich mag dieses Bild. Es ruft in mir eine Zufriedenheit hervor. Eine Zufriedenheit von fröhlich spielenden Kindern. Doch mein Bild fällt plötzlich aus dem Rahmen. Ein lautes Rücken von Tisch und Stuhl, das Umfallen des Gehstocks meines Schwiegervaters. Was ist passiert? Ich eile meinem Schwiegervater in sein Zimmer nach. Er kann doch kaum ohne Hilfe und noch dazu in so raschem Tempo gehen. Ich finde ihn in seinem Zimmer im Bett liegend vor, ganz nahe an die Wand gepresst. Decken und Polster liegen über ihm. Er wimmert vor sich hin. Die Atemzüge sind rasch. Irgendwie steigt in mir ein Gefühl von Angst hoch. Die Kinder lachen und singen und trommeln immer noch. Sie haben von dem Geschehen nichts mitbekommen. Da wird mir meine Angst bewusst. Von wo kommt sie her? Sie geht von meinem Schwiegervater aus. Ich höre ihn in Gedanken über seinen Transportflug als Schwerverletzten aus Stalingrad erzählen. Ich erinnere mich an jeden einzelnen Schuss, den er laut betonte und in mir jedes Mal ein Schaudern auslöste. Und mein Mittlerer schlägt fröhlich auf seine Kindertrommel ein. Die Trommelschläge werden zu Schüsse. Aus dem Lachen und Singen der Kinder werden Schreie der Angst und Verzweiflung. Und ohne es zu wollen, haben die Enkelkinder im Kopf ihres Opas ein Bild des Grauens und der Verzweiflung gemalt. Bei der Anfrage, ob ich in circa 25 bis 30 Minuten etwas zum Thema Demenz vortragen möchte, habe ich sofort zugesagt. Mir ist das Thema wichtig. Doch worauf soll ich mich im Speziellen einlassen? So vieles ist schon bekannt. Während meiner Überlegungen ist mir die soeben beschriebene Szene immer wieder in Erinnerung gekommen. Und dazu Erfahrungen aus meinem Berufs- und Alltagsleben. Ich möchte mich auf einen kleinen Bereich von einem sehr komplexen, großen, noch immer nicht völlig beforschten Thema einlassen. Ich beschränke mich in der Hoffnung, dass ich trotzdem Ihr Interesse wecke. Ich möchte heute mit diesem Impulsreferat meine Stimme den Menschen geben, die nur mehr Bilder im Kopf haben. Bilder können sehr rasch entstehen, beim Lesen, indem wir versuchen, der Schrift Leben einzuhauchen, beim ruhigen Betrachten der Natur, beim Hören von Musik, die man vielleicht mit besonderen Emotionen in Verbindung bringen kann, beim Gespräch miteinander, in einem kurzen Moment, den man möglicherweise lange nachgrübelt, wenn man glaubt, ihn schon einmal irgendwann irgendwo erlebt zu haben. In einem Zustand, der es vielen Menschen nur für eine begrenzte Zeit erlaubt, darüber zu sprechen, weil sie die Fähigkeit, sich daran zu erinnern, irgendwann durch die Diagnose Demenz verloren haben. Die Aufzählungen haben nicht den Anspruch der Vollständigkeit und sie sind aufgrund meiner persönlichen Überlegungen und Erfahrungen heraus entstanden. Aus meinen beruflichen Erfahrungen als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester heraus könnte ich Ihnen zahlreiche Beispiele erzählen, wie durch Gesten, Worte, Handlungen bei Menschen mit kognitiven Funktionseinschränkungen oder immer noch besser bekannt als Menschen mit Demenz Bilder in ihren Köpfen entstehen, die mitunter wenig belastend, ja sogar lustig sein können, aber oft auch mit Angst besetzt sind. Als Fachkraft kann ich meist relativ gut mit Menschen mit Verhaltensveränderungen umgehen. Aus-, Fort- und Weiterbildungen bieten dazu ein breites Spektrum an Lösungsansätzen an. Außerdem habe ich gelernt, mich abzugrenzen und dadurch, dass ich beruflich eine Uniform trage, bin ich für Menschen mit Demenz trotz ihrer Defizite eine andere Respektsperson. Ich habe mir aber Gedanken gemacht, wie ergeht es den Laien, die Tag für Tag die Pflege von nahestehenden Angehörigen übernehmen, miterleben müssen, wie aus einer vertrauten Person eine fremde Person wird, oder dem an einer Ampel wartenden Fußgänger, wenn neben ihm bei Regen und Kälte ein älterer Herr im Morgenmantel und in Filzpatschen steht, geduldig wartend auf das Grün der Ampel und doch ohne Ziel im Kopf. Oder der Kassierin von der Supermarktkasse, wenn sich bereits zum dritten Mal eine ältere Dame mit 2 Liter Milch in der Hand anstellt und ihr fröhlich erklärt, sie müsse viel Milch trinken, damit sie ihr Neugeborenes stillen kann. Was entsteht in uns? Unverständnis, nicht verstehen können, Betroffenheit, beschämend diese Situationen, ignorierend, mitfühlend, tolerant. Wie soll man damit umgehen? Derzeit leben in Österreich ca. 8,5 Millionen Menschen. Ca. 119.000 davon sind 55 Jahre alt. Diese Menschengruppe ist die interessanteste Menschengruppe, die Babyboomer, besser bekannt. Sie werden in den nächsten Jahren in vielfacher Weise noch interessanter. Sie werden in der Pflege eine Herausforderung. Nicht nur, weil sie zahlenmäßig so viel sind, sondern weil sich schon andere Chancen ergeben, dement zu werden und vielleicht nicht nur an einer Form. Von den 8,5 Millionen Menschen sind 95.000 65 Jahre alt, 62.000 75 Jahre, 35.000 85 Jahre, 18.000 90 Jahre, und immerhin noch 1370 Personen sind bereits 100 Jahre alt. Tendenz steigend. 100.000 Menschen in Österreich leiden an einer Form von Demenz. Die Zahl ist ansteigend. Männer und Frauen sind unterschiedlich davon betroffen. Und nicht alle bei diesen 100.000 Menschen sind bereits durch eine Diagnose erfasst. Und nicht alle von diesen 100.000 Menschen leiden an einer Form von Demenz. Sie leiden auch schon an mehreren Formen. Und 80% davon werden zu Hause von den Angehörigen, sicherlich auch mit professioneller Unterstützung, aber doch überwiegend von den Angehörigen betreut. Grundsätzlich kann man zwischen primären und sekundären Demenzerkrankungen unterscheiden. Die primären demenziellen Erkrankungen sind die Folge von Erkrankungen des Gehirns. Dazu zählt zum Beispiel die Demenz vom Alzheimer-Typ. Die typischen Plaques, die die Eiweißablagerungen an den Synapsen bilden, sind dafür verantwortlich. Aber auch die Multiinfarktdemenz als Folge von vaskulären Schäden. Die sekundären demenziellen Erkrankungen haben ihre Ursache, die außerhalb des Gehirns liegen und die Folge von klassifizierten Krankheitsbildern sind, zum Beispiel Morbus Parkinson, aber auch die Folge von Drogen, Alkohol oder Tumorerkrankungen. Zunehmend auch Demenzformen, wo die Ursache HIV oder AIDS ist. Und natürlich gibt es viele Mischformen. Es gibt hunderte Formen von Demenz. Ich möchte bewusst nicht näher auf die Ursachen und den Verlauf von demenziellen Erkrankungen eingehen. Ebenso wenig auf die Diagnosestellung und die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten. Natürlich wäre auch ein interessantes Thema die Prävention. Was kann ich tun? Kann ich eine Demenz verhindern, hinauszögern? Gibt es Möglichkeiten? Mir ist es aber wichtiger, meinen Schwerpunkt auf die Symptome und ihre Auswirkungen zu legen. Ich möchte ja Verständnis für Verhaltensauffälligkeiten schaffen und in Ansätzen Lösungen anbieten. Für diesen Teil des Vortrages greife ich auf die Erfahrungen und das Wissen als Fachkraft für spezielle validierende Pflege zurück. Zuerst aber zu den Hauptsymptomen einer dementiellen Erkrankung. Im Vordergrund stehen natürlich die kognitiven Defizite, die Aphasie. Sie ist eine unterschiedlich stark ausgeprägte Sprachstörung, geprägt von Wortfindungsstörungen. Sie werden sie vielleicht schon erlebt haben. Na, dieses Dings da, na, weißt eh. Umschreibungen werden getroffen, weil man Dinge nicht benennen kann. Bis hin zum Verlust des Sprachverständnisses. Es entsteht ein Wortsalat. Sie kennen vielleicht den Ausdruck, der bringt nichts mehr auf die Reihe. Die Reihe der Perlenkette ist durcheinander gekommen, weil sie gerissen ist. Weiters zählt zu den kognitiven Defiziten die Apraxie. Hierbei handelt es sich um eine Bewegungsstörung, wobei die Motorik meist intakt ist. Zielgerichtete Bewegungsabläufe jedoch verloren gehen. Zum Beispiel sich mit dem Kamm durch die Haare fahren, mit der Zahnbürste die Zähne putzen. Dies geht verloren. Die Agnosie ist eine Störung im Bereich des Erkennens und Zuordnen von Gegenständen. Zum Beispiel wissen die Betroffenen nichts mehr mit dem Essbesteck anzufangen. Aus den kognitiven Defiziten können sich Verhaltensstörungen entwickeln, Antriebsstörungen, Unruhe, Gleichgültigkeit, Apathie, Weglauftendenz, Störungen im Tag-Nacht-Rhythmus, Nachtaktivität, Desinteresse, Orientierungsstörungen zu Zeit, zu Ort, zur Situation, aber auch bis hin zum Verlust der eigenen Persönlichkeit. Dieser Moment ist besonders für den Angehörigen, der die Betreuung übernommen hat, sehr schwierig. Wenn man nicht mehr als Partner erkannt wird, wenn man mit einem anderen Namen bezeichnet wird, obwohl man sich Tag für Tag, Stunde um Stunde aufopfernd um seinen Kranken kümmert. Zu den Symptomen zählen aber auch neuropsychologische Störungen, die Akathisie. Dies ist ein als unangenehm empfundener Drang, sich zu bewegen. Und auch neurologische Symptome. Es kommt zu Gangstörungen. Es geht verloren, wie eine Schrittfolge abläuft. Manches ist automatisiert. Irgendwann geht aber auch das verloren. Es kommt zu Schluckstörungen. Die gefürchteten Schluckstörungen in einer späteren Folge der Demenz, die sehr häufig zu einer Aspiration führt. Es kann sich eine Lungenentzündung entwickeln und sehr häufig versterben Menschen nicht an der Demenzerkrankung, sondern an den Folgen, an Infektionskrankheiten, besonders an Lungenentzündungen. Besonders als belastend hervorzuheben sind die psychischen Stimmungsschwankungen. Die psychischen Veränderungen, die depressiven Verstimmungen bis hin zum Vollbild der Depression. Fachkräfte müssen die Symptome zwischen Demenz, Depression und Delir gut unterscheiden können. Zum Beispiel ein demenzkranker Mensch, der ist am Morgen schon sehr fit, unternehmungslustig, möchte was erleben. Ein Mensch, der an einer Depression leidet, hat möglicherweise sein Morgentief. Er möchte im Bett bleiben. Ist nicht zu vergleichen mit einer Demenz. Man braucht andere pflegerische Interventionen, aber auch andere medizinische Maßnahmen. Ein Delir, das landläufig immer noch mit einem Alkoholentzug in Verbindung gebracht wird, hat oft die Ursache dass Menschen, die zu wenig trinken, in einen deliranten Zustand kommen können? Trinkt der Mensch ausreichend Flüssigkeit, so können sich die Vergesslichkeit wieder, kann die Vergesslichkeit wieder verschwinden. Und eine zuvor angedachte Demenz ist plötzlich wieder kein Thema mehr. Ein Delir kann aber auch sich entwickeln aufgrund von Kurznarkosen nach operativen Eingriffen, aufgrund von spontanen Veränderungen im familiären Umfeld, zum Beispiel der Verlust eines Partners. Natürlich kann das, sollte schon eine Demenz ein Thema gewesen sein, den Zustand Demenzis verschlechtern. Aber es gilt immer, die Hauptursache zu beheben, um tatsächlich eine Demenz ausschließen zu können. Und trotzdem gibt es für das Fühlen allgemein keine gültigen Kriterien. Jeder erlebt seine demenzielle Erkrankung anders. Zudem bleibt der Mensch immer noch ein einzigartiges Individuum, geprägt durch seinen Geburtsort, die Erziehung, Entwicklungsmöglichkeiten, die finanzielle Situation, den Beruf, aber auch die zeitgeschichtlichen Hintergründe. Ja, und natürlich die zahlreichen Bilder, die aufgrund seiner zahlreichen Erfahrungen sich in seinem Kopf fest verankert haben, die trotz Demenz nicht verloren gehen, die aufgrund der vielen Symptome einer demenziellen Erkrankung irgendwann wieder einmal einer besonderen Bedeutung zukommen. Zum besseren Verständnis möchte ich Sie zu Selbstversuchen einladen. Sie alle mussten zu Beginn Ihrer Schulzeit das Rechnen erlernen. Sie wissen, dass Sie rechnen können und Sie sind sicher dazu bereit, mit mir eine kleine Rechenaufgabe zu lösen. Ich brauche die Methode sicher nicht lange zu erklären. Sie ist Ihnen noch in Erinnerung aus Ihrer Schulzeit. Ich ersuche Sie rechts von mir, als Ersten mit der Rechenaufgabe zu beginnen. Es wird so ausschauen, dass Sie von der Zahl 543 die Zahl 17 abziehen, vom Ergebnis die Sitznachbarin wieder 17 abzieht und diese Reihenfolge setzt sich fort, bis wir fertig sind. Bei einem richtigen Ergebnis dürfen Sie sitzen bleiben. Bei einem falschen Ergebnis ersuche ich Sie aufzustehen und Sie haben am Ende noch einmal die Chance, die Rechenaufgabe zu lösen. Sind Sie bereit? Moment, beinahe hätte ich auch etwas vergessen. Natürlich haben Sie alle rechnen gelernt. Sie sind perfekt. Und aus diesem Grund erwarte ich mir, dass Sie alle bereits nach dieser langjährigen Rechenerfahrung, Sie können auf ein Leben zurückschauen, zügig Ihre Antworten geben. Also langes Nachdenken sollte, ich darf nur 30 Minuten brauchen, nicht erfolgen. Starten wir? Reflektieren Sie jetzt bitte die Bilder und die Emotionen, die während meiner Anweisungen bei Ihnen entstanden sind. Leistungsdruck, Versagensangst, werde ich mich blamieren? Soll ich noch schnell auf die Toilette gehen? Der Öffentlichkeit ausgesetzt sein? Vielleicht sind Bilder entstanden, wie Sie in der Klasse gestanden sind, weil Sie die Aufgabe nicht lösen konnten. Fühlt sich so Demenz an, wenn kognitive Fähigkeiten verloren gehen und man sich dessen noch teilweise bewusst ist? Kommen da diese Bilder wieder hoch, wenn ich Aufgaben nicht mehr lösen kann? Ich möchte Sie zu einem anderen Selbstversuch einladen. Ich möchte Sie jetzt nicht strapazieren, aber wegen meinen Zeitgründen. Aber ich suche mir jetzt wahllos, dich natürlich nicht, drei Zuhörer aus dem Publikum heraus. Das darf ich bin die Referentin. Und sie bekommen von mir einen Liedtext. Und sie dürfen ihn natürlich für das Publikum präsentieren. Und am Ende aller drei Präsentationen wird die Leistung jedes Einzelnen durch Klatschen bewertet. Wie ergeht es Ihnen jetzt? Mittlerweile wissen Sie schon, dass Sie meine Aufgaben nicht lösen müssen. Sofern Sie nicht musikalisch ausgezeichnet sind oder zu jedem Spaß bereit sind, ist vielleicht auch jetzt wieder ein Gefühl hochgekommen, am liebsten würde ich davonlaufen. Das habe ich doch irgendwann, irgendwo schon einmal erlebt. Vielleicht haben Sie sich auch über mich geärgert. Was erlaubt sie dich? Fühlt sich so Demenz an, wenn man Aufgaben erledigen soll? Aufgaben, die nicht mehr schaffbar sind? Irgendwo wieder einen Spiegel vorhalten aus vergangenen Zeiten? Ich möchte Ihnen jetzt aber eine einfachere Aufgabe geben. Sicherlich ist Ihnen als Kind ein Gegenstand unabsichtlich kaputt gegangen. Ein Gegenstand, den Sie natürlich heimlich aus einem Schrank genommen haben, weil er schon längere Zeit Faszination auf Sie ausgeübt hat, weil er ja etwas Besonderes war. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen, als dieser besondere Gegenstand zerbrochen ist? Natürlich sind Sie selbstbewusst zur Mutter gegangen, haben wahrheitsgetreu die Situation geschildert und die Schuld auf sich genommen. Einige schütteln schon den Kopf. Haben Sie vielleicht überlegt, ob nicht jemand anderer die Schuld haben könnte? Gut, wenn man jüngere Geschwister hat. Oder zufällig der Wind, Luftzug durchs Haus. Vielleicht wurden Sie aber als Strafe, weil Sie aufgedeckt wurden, geschimpft. Vielleicht hat es sogar eine Ohrfeige gegeben. Vielleicht wurden Sie zur Strafe sogar in eine dunkle Kammer eingesperrt, vielleicht sogar in den Keller. Fühlt sich so Demenz an? Anderen die Schuld geben für das eigene Versagen, zornig und wütend werden, um dem Geschehen Ausdruck zu verleihen, wenn einem niemand mehr verstehen will? Oder wenn Sie beginnen zu schreien aus Angst, weil die Bilder im Kopf wieder so real werden, der Keller wieder so dunkel wird, die Ohrfeige wieder spürbar wird? Nicht immer ist es so einfach, dass Verhaltensveränderungen mit Erfahrungen aus früheren Zeiten in Verbindung gebracht werden können. Dass man die Bilder von heute mit den Bildern von gestern erklären kann. Oft sind es aber diese Erfahrungen, die durch Gesten, Geräusche, Handlungen die Vergangenheit zurückholen. Ich habe bereits erwähnt, dass ich Fachkraft für spezielle validierende Pflege bin. Spezielle validierende Pflege ist ein Konzept, das auf den Grundprinzipien der Validation aufbaut. Und jetzt folgt ein Fachbegriff dem anderen. Ich darf ihn entschlüsseln. Validation ist eine besondere Kommunikationsform, die in den 1960er Jahren von Naomi Feil entwickelt wurde, um mit alten, hochbetagten Menschen, die sich dementiell verändern, kommunizieren zu können, um in ihre Gefühlswelt einsteigen zu können, um ihre Defizite aus dem psychosozialen Bereich zu verstehen. Jeder Mensch von uns hat psychosoziale Grundbedürfnisse und die spezielle validierende Pflege hat sich aus der Validation entwickelt. Es sind dieselben Grundgedanken, nur für die Pflege erweitert durch den Pflegeprozess. Die speziellen Grundbedürfnisse, die psychosozialen Grundbedürfnisse, haben jetzt nichts mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide zu tun, nur sehr entfernt. Hier geht es wirklich um Liebe und Geborgenheit. um die Mutterliebe. Und ich darf jetzt einen kurzen Auszug in die Vergangenheit unserer heute 80, 90-Jährigen setzen. Haben die immer auch wirklich diese Mutterliebe erfahren? Waren die Eltern, Vater, Mutter auch immer fähig, ihre Liebe tatsächlich so zeigen zu können, wie sie sie empfunden haben? Sehr viele ältere Menschen haben mir oft beschrieben, ich bin nur auf die Welt gekommen, weil wieder eine billige Arbeitskraft gebraucht wurde. Das Grundbedürfnis nach Liebe und Geborgenheit hat hier nicht sehr gut stattgefunden. Ein weiteres Grundbedürfnis, ein psychosoziales, ist Status und Prestige. Das wollen wir doch alle. Und sehr früh fordern wir das schon ein. Erinnern Sie sich an sich oder an Ihre Enkel oder an Ihre Kinder. Wie rasch kommt man zur Mutter und sagt, schau Mama, das kann ich schon. Ich kann mich schon selber anziehen. Nur das milde Lächeln der Mutter erklärt, dass die Reihenfolge der Kleidung nicht stimmt. Oder wie stolz ist man, wenn man behaupten kann, ich kann schon die Schuhbänder binden und ich will dafür gelobt werden. Ich kann schon Rad fahren, ich kann schon schwimmen. Und so setzt sich dieser Status und Prestige-Wahn, möchte ich fast sagen, fort. Es ist aber ganz was Wichtiges. Es zeigt, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Ich brauche Lob und Anerkennung. Ein weiteres psychosoziales Grundbedürfnis ist, produktiv zu sein. Ich werde gebraucht. Schau Mama, ich habe schon abgewaschen. Schau Mama, ich habe schon versucht zu kochen. Ich habe schon Kuchen gebacken und wenn es nur ein Sandkuchen war. Ich werde gebraucht, ich bin wichtig. Sehr oft haben dieses Grundbedürfnis unsere Menschen erfahren, unsere älteren Menschen. Aber nicht als ich werde gebraucht, weil ich geliebt werde, sondern ich werde gebraucht, weil es eine Verpflichtung ist. Und funktionierst du nicht, so gibt es Strafen. Und ein besonderes Grundbedürfnis, ein psychosoziales, ist das Recht, spontane Gefühle äußern zu dürfen. Dieses Bedürfnis tritt meist erst durch eine demenzielle Erkrankung hervor und wird erst dann gelebt. Spontane Gefühle zu äußern, das haben unsere alten Menschen nicht gelernt. Es ist auch so in meiner Generation noch so gewesen, dass die Buben dürfen keinen Schmerz zeigen, sie sind doch stark wie die Indianer. Spontane Gefühle zu äußern, das gehört sich nicht. Man spricht doch nicht über seine Gefühle. Das geht niemandem etwas an. In der Freiheit der Demenz werden sie eingefordert. Und dann ist oft die Umgebung überfordert. Die psychosozialen Grundbedürfnisse haben ihre Wurzeln in der Entwicklungspsychologie, die sich auch mit den Aufgaben der einzelnen Lebensphasen beschäftigt, aber auch mit den Störungen, sollte eine Lebensphase nicht gut bewältigt werden, auseinandersetzt. Die Lebensphasen beginnen mit der frühen Kindheit. Erik Erikson ist vielleicht vielen von Ihnen ein Begriff. In der Kindheit die Aufgabe, dass ich lerne, dass ich geliebt werde. In der frühen Kindheit. Doch viele haben das nicht erlernt, wie wir schon gehört haben. In der späteren Kindheit, wenn es um das Schulalter geht, dann soll ich schon die Regeln alle beherrschen. Ich soll rein sein. Ich soll nicht mehr mir in die Hose machen. Ich soll ordentlich mit Messer und Gabel umgehen können. Ich soll die Regel einhalten. Ich weiß, wenn ich meinen Mund halten muss. Gesprochen wird nur, wenn du aufgefordert bist. Sie merken schon, es gibt auch hier schon wieder Störungen. Und so setzen sich diese Lebensphase immer wieder mit Aufgaben und mit Störungen auseinander. Nur so können wir uns entwickeln und reifen. Wer die Chance hatte, immer wieder Menschen an seiner Seite zu haben, die einen durch die Lebensphasen, auch wenn es Störungen gab, gut begleitet haben, hat eine Chance, dass er ein gutes Leben im Alter führen kann. Viele Menschen haben das leider nicht erlebt und sie haben viele negative Erfahrungen als Bilder abgespeichert. Validation leitet sich aber auch aus dem Wort Valute ab. Valute, so viel wie Wert. Und Wertschätzung ist mir nicht nur in der Ausbildung ein sehr wichtiges Thema, sondern täglich im zwischenmenschlichen Umgang. Es wird versucht, die Menschen emotional dort abzuholen, wo man den Eindruck hat, dass die psychosozialen Grundbedürfnisse einen besonderen Defizit zeigen und sich negativ für den Betroffenen, aber auch für seine Umgebung auswirken können. Jeder Mensch möchte in seiner letzten Lebensphase, dem Alter und auch dem hohen Alter nochmal eine besondere Wende geben. Er möchte keine unerledigten Dinge zurücklassen. Er möchte Frieden schaffen. Menschen mit dementiellen Veränderungen wollen das auch. Sie können sich jedoch aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr entsprechend ausdrücken. Sie zeigen Verhaltensauffälligkeiten oder sie ziehen sich in eine frühere Phase ihres Lebens zurück, in der sie noch ihre Leistung erbracht haben, in der sie sich als Mensch wertgefühlt haben. Sie wollen dem grauen Bild Farbe geben. Die Rechenaufgabe wurde zwar nicht gelöst, die musikalische Darbietung war schlecht, der Gegenstand ist durch eigenes Verstulden kaputt gegangen, trotzdem gibt es im Leben jedes Menschen viele Dinge, die er mit Bravour gemeistert hat. Der alte Mann im Bademantel und in Filzpantoffeln steht trotzdem selbstbewusst vor der Ampel. Er hat sein Leben gemeistert. Ich wusste nicht, was er beruflich war. Er kann sich aber trotz der Demenz noch an Regeln halten, indem er auf das Grünwerden der Ampel wartet. Ich habe den Herrn angesprochen und gefragt, ob er sich unter meinen Schirm stellen möchte und ob ich ihn ein Stück seines Weges begleiten darf. Er hat mich angesehen und ich dachte schon, ich habe ihn nicht erreicht. Plötzlich hat er mir sehr galant seinen Arm angeboten, den Schirm aus der Hand genommen und ihn selber in die Hand genommen und mir angeboten, dass er mich beschützend ein Stück meines Weges begleiten will. Aufgrund von seinem Aussehen und seines Namensschildes am Handgelenk habe ich gewusst, dass er dement ist und es hat mir seine Einrichtung auch verraten, dieses Armband. Als ich ihn dann dort beim Portier abgegeben habe, wirklich abgegeben, er wollte sich kaum trennen von mir, hat er sich noch sehr nett für die Begleitung bedankt und mir einen schönen Tag gewünscht. Ich bin sehr fröhlich nach Hause gegangen, weil ich mir dachte, wenig Menschen wünschen mir einen schönen Tag. Schon gar nicht, wenn sie nicht dement sind. Am nächsten Tag habe ich ihn von meinem Auto aus wieder an einer Kreuzung stehen gesehen. Der alten Dame an der Supermarktkasse habe ich meine Anerkennung ausgedrückt, dass sie früher sicher eine sehr fürsorgliche Mutter war. Ich gab noch zu bedenken, ob es nicht besser wäre, nur einen halben Liter Milch mitzunehmen. Bei den heißen Temperaturen würde die Milch sonst rasch sauer. Zum Glück hat sich diese Dame immer an derselben Kasse angestellt und die Kassierin hat ihr anstandslos die übrigen 4 Liter Milch wieder zurückgenommen. Mein Schwiegervater konnte durch ruhiges Zureden und Einstellen der Trommelschläge beruhigt werden. Er hat schon früh in seiner Familie Vertrauen erlebt und bereits in gesundem Zustand über seine Erlebnisse sprechen können. Viele demente Menschen können ihre Emotionen nicht mehr verbal mitteilen. Sie zeigen sie jedoch im Verhalten. Viele demente Menschen haben im gesunden Zustand nie gelernt, über ihre Gefühle zu sprechen. Aus Scham, aus Wertlosigkeit, das tut man nicht. Dabei gäbe es so viele Themen, über die man sprechen könnte. Ja, wenn. Und Es würden Bilder entstehen, die es wert sind, diese Menschen, die sie gemalt haben, näher zu betrachten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Denkanstöße geben. Ich bin mir jetzt sicher, Sie hatten andere Erwartungen, aber Sie haben vielleicht trotzdem jetzt viele Fragen an mich. Wie gesagt, mein Ziel war es, dass man einfach einmal genauer hinschaut, warum Menschen sich anders verhalten in ihrer Demenz. Es gibt immer einen Grund. Und es sind die kleinen Dinge, die die Welt verändern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Manuela, für diesen doch sehr umfassenden, du hast gesagt, du beschränkst die
halbe Stunde.
Ich habe nicht zeitlich gemeint, aber das, ich habe durchaus auch Angst bekommen, sozusagen bei der Rechenaufgabe. Also es hat auch in mir Bilder, im Rechnen war ich nicht besonders gut, aber.
Aber du hast wieder durchgeatmet, dann musst du ein Stück, oder?
Darf ich sozusagen gleich das Forum freigeben und um Fragen, um Ihre Fragen. Herr Brettl, bitte.
Brettl Wolfgang. Ich bin der Sohn eines Ärzte-Ehepaares. Die Vorfahren meiner Eltern waren keine Akademiker, soweit mir das bekannt ist. Und die insgesamt 5 Kinder, die mein Vater gezeugt hat, 2 in erster, 3 in zweiter Ehe, die haben alle studiert und dieses Studium auch abgeschlossen.
Herr Brettl, nur die Bitte, nicht die ganze Familiengeschichte.
Und die Kindeskinder meiner Eltern, also 3er Bezugspersonen, von denen haben auch die meisten studiert und die nicht studiert haben, die sind halt in eher handwerklichen Berufen erfolgreich geworden. Und ich melde mich deswegen zu Wort, weil ich schon seit 21,5 Jahren in einer Berufsunfähigkeitspension bin. Dorthin bin ich aus meiner Sicht gegangen worden unter Beihilfe einer Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, die heute nicht mehr ordiniert. Und der Facharzt, bei dem ich derzeit in Behandlung bin, der hat über meine Ersuchen halbjährlich oder jährlich Bestätigungen über meine Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen zu Papier gebracht. Und in der letzten derartigen Bestätigung steht, dass ich eine exzessive Persönlichkeitsstörung habe und damit ist meine Manie gemeint, der Sammeltrieb. Man könnte es als Manik oder Messe zum Quadrat bezeichnen. In unserem Haus wohnt aber Messe zur mindestens dritten Potenz. Und ich habe vor 15 Jahren, wie der Mann zugezogen ist,
haben Sie eine Frage?
Der hat auch studiert, aber das Studium sozusagen nur um die Abschlussprüfung nicht abschließen können und ist nie in einen Beruf gekommen.
Herr Brettl, kommen Sie zu Ihrer Frage, bitte.
Meine Frage lautet, wo ist die Grenze zwischen Demenz und der klassischen Geisteskrankheit?
Übergang.
Ich würde in dem Zusammenhang auch interessieren, was ist ein anarkastisches Syndrom? Ohne dass ich von mir sagen will, daran zu leiden.
Also es steht mir jetzt nicht zu, dass ich hier medizinische Diagnosen bewerte. Wo ist die Grenze? Zudem gibt es die Fachärzte. Die haben auch ihre Messinstrumente, um diese entsprechend gut einschätzen zu können. Und ich habe schon vorhin angesprochen, dass sehr gut abgeklärt werden muss und dazu ist es notwendig, dass man auch interprofessionell zusammenarbeitet, ob es nicht eine andere Ursache für die sogenannte Vergesslichkeit gibt um nicht eine falsche Diagnose zu stellen. Es gibt sehr viele Formen von Demenz. Das habe ich heute schon angesprochen. Es gibt hunderte Formen. Und eine Demenz verläuft auch nicht so im klassischen Sinne. So, jetzt beginnt sie und ich werde Stück für Stück schlechter bis total vergesslich. Sondern es gibt immer wieder Phasen, wo das Erinnern auch an kurz zurückliegende Ereignisse sehr wohl wieder da ist. Es hängt natürlich jetzt von vielen Faktoren ab. Das kann die Ernährung sein, das kann der Flüssigkeitshaushalt sein, das kann die Ausgeruhtheit sein. Da gibt es ganz viele Faktoren, was den Zustand einmal verschlechtert oder mal verbessert. Aber es ist eben in sehr vielen Köpfen so dieses lineare Denken drin, die Demenz beginnt und sie verschlechtert sich nur. Ich habe auch schon erlebt, dass Menschen zu ihrem Lebensende hin oft wieder sehr wach werden vom Denken her, eben auch an kurz zurückliegende Ereignisse. Und aus dem Grund kann ich jetzt nicht sagen, was haben Sie jetzt speziell für eine Krankheit, sind Sie tatsächlich dement? Also ich denke, wenn Sie in Ihren regelmäßigen Abständen zum Facharzt gehen, dann sind Sie auch dort sehr gut aufgehoben und medikamentös eingestellt und werden auch gut begleitend behandelt.
Als Mensch sozusagen, ich habe mir die Frage gestellt, sozusagen als Angehöriger oder als Mensch, der immer kennt, dass man einen demenzkranken Menschen um sich hat. Empathie ist einmal das Wichtigste. Ich bin ja auch Lehrer und als Lehrer habe ich sozusagen immer die Aufgabe, meiner Meinung nach sozusagen eine Atmosphäre des Gelingens zu schaffen. Ne? Meine Schülerinnen und Schüler, die das Instrument lernen, scheitern ja immer wieder ein gewisses. Und die Hauptaufgabe ist sozusagen eine Atmosphäre des Gelingens zu schaffen. Ja. Ist das sozusagen auch die Hauptaufgabe eines Angehörigen?
Ja, es wäre genau dies der Ansatzpunkt. Also es wäre die Aufgabe von den Angehörigen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man nicht die Defizite vorrangig sieht, sondern das, was noch möglich ist, ja. Aber ich glaube, wir sind so eine leistungsorientierte Gesellschaft und das werden wir sicher in den nächsten Jahrzehnten noch bleiben. Und nur nach Leistung werde ich bewertet und beurteilt und ich kann mir kaum mehr erlauben, dass ich mal einen Fehler wo mache, darum auch heute meine Aufgaben, um das nur mal bewusst zu machen. Und was noch als Problem dazu kommt, ein Angehöriger ist mit der Situation überfordert, sobald die Diagnosestellung ist. Vorher, wenn vermutet wird, ja, wenn man schon merkt, okay, der vergisst, der verliert Dinge, vergisst Namen, findet sich vielleicht nicht mehr in fremder Umgebung zurecht, da ist so unterschwellig eine Angst, es könnte womöglich eine Demenz sein. Aber sobald die Diagnose bestätigt ist, bricht diese Angst völlig in Verzweiflung heraus. Ja. Wie gehe ich mit der Situation um? Und vor allem nicht nur, was wird mich erwarten, sondern bei ganz vielen Menschen, Angehörigen, ist mir beschrieben worden, ja, was wird jetzt meine Umgebung dazu sagen? Was sagt jetzt meine Umgebung, dass ich einen demenzkranken Lebenspartner, Partner habe? Wie werden sie reagieren? Und es sind auch die Angehörigen, die Umgebung, die sich in erster Linie wieder dann zurückzieht. Also der Verlust der Freunde. Bitte.
Also ich wollte jetzt nicht darauf eingehen, weil, ich kenne es. Es ist jetzt so weit weg. Ich kenne es selbst, ja, das sage ich mal, weil ich ja selbst in dem Bereich gearbeitet habe, dass wirklich sich dann Menschen zurückziehen, die erst sehr nahe waren. Aber für mich war noch eine Begriffserklärung. Sie haben, entweder ist das jetzt falsch oder richtig, also von Delirium unter Umständen, das Wort Deliri, kann es sein?
Delir.
Genau, ja. Das würde ich gerne noch erklärt haben.
Ja, Delir ist eigentlich der Überbegriff für eine akute Verwirrtheit. Und ein Delir, landläufig im Volksmund, wird sehr häufig synonym mit Alkoholentzug in Verbindung gebracht. Ein Delir kann entstehen, so eine akute Verwirrtheit, eben wenn es sehr heiß ist, alte Menschen zu wenig trinken, einen Flüssigkeitsmangel haben, also dehydriert sind. Ein Delir kann aber auch entstehen aufgrund von Wechselwirkungen von Medikamenten. Sie haben eine sehr große Palette an Medikamenten aufzunehmen. Und da kann es auch sein, wenn das nicht gut abgeklärt ist mit dem Arzt. Sie wissen, sehr viele suchen ständig neue Ärzte auf, um neue Medikamente zu bekommen. Dann kann es auch zu einem Delir kommen. Ein Delir kann aber auch entstehen, wenn jemand plötzlich aufgrund eines akuten Geschehens ins Krankenhaus kommt. Sehr viele Angehörige beschreiben dann, na, aber so vergesslich war meine Mutter zu Hause noch nicht. Also eine akute Veränderung der Alltagssituation oder ein Trauma, also Verlust, ein plötzlicher Verlust von einem vertrauten Menschen. Also für Delirien gibt es sehr viele Ursachen. Und das muss man gut anschauen, weil da kommt es auch zu Vergesslichkeit, da kommt es auch oft zu wahnhaften Störungen und da sind wir als Fachpersonen gefordert, genau zu unterscheiden, ist das jetzt ein Delir, ist das jetzt eine Demenz oder ist das eine Depression. Sie haben ähnliche Symptome, oft verschwimmen sie auch, oft sind sie auch parallel auftretend, dass tatsächlich ein Delir oder ein Demenz oder eine Depression gleichzeitig vorhanden ist, aber es ist wichtig, dass wir da entsprechend dann den Ärzten die Auskunft geben, weil es ist ja der Behandlungserfolg davon abhängig. Bitte.
Sie haben die Frage zum Teil schon beantwortet, aber es gibt ja verschiedene Formen, aber gibt es eine Möglichkeit zurück, also wenn jemand jetzt wirklich fortgeschritten dement ist, gibt es Fälle, dass Leute also wieder wirklich völlig wiederhergestellt werden, das ist der erste Teil der Frage und zweitens, wo ist denn da die medizinische Forschung? Ist man da am Durchbruch, das also medikamentös irgendwie lösen zu können, weil es ja wirklich sonst eine, ja, auch aufgrund der steigenden Lebenserwartung wirklich ein echtes Problem für die ganze Gesellschaft wird?
Also ich muss Sie enttäuschen, den Weg zurück aus der Demenz gibt es momentan noch nicht. Ist auch nicht irgendwie absehbar, dass dieses Ziel einmal erreicht wird. Aber es gibt in der Forschung schon sehr gute Ansätze, um eine Demenz sehr lange hinauszuzögern durch Medikamente. Und man weiß auch schon sehr viele Ursachen, die tatsächlich für das Entstehen einer Demenz verantwortlich sind. Das sei jetzt dort die Ernährungssituation. Man weiß, dass ein Überangebot an bestimmten Nahrungsmitteln Veränderungen am Gehirn hervorrufen können. Sie kennen alle Zucker, das wird eh immer so als großes Damoklesschwert verwendet, wobei eine gewisse Menge Zucker für die Gehirnfunktion notwendig ist. Man weiß auch, dass der Bildungsfaktor eine ganz wichtige Rolle spielt, wobei es hier nicht um den akademischen Grad geht, den man durch eine Bildung erreicht, sondern das vielfältige Interesse. Bildung hat natürlich auch ein höherer Bildungsstand insofern eine Auswirkung auf einen positiven Verlauf, lange nicht dement zu werden, weil man sich durch gute Bildung bessere Arbeit leisten kann, ein besseres Einkommen hat, die Nahrungsmittel entsprechend besser auswählen kann. Also das sind schon Faktoren, was man mittlerweile aufgrund der Forschung weiß, dass sie sehr positiv auf einen verzögerten Verlauf auswirken. Genauso moderat permanent in Bewegung bleiben. Beweglich bleiben, nicht nur körperlich, durch Bewegung bleibt man auch geistig aktiv. Also da gibt es sehr viele Ansätze schon, die bestätigt sind in der Forschung.
Ja, ich habe eine Frage und zwar, was mir schon aufgefallen ist, dass Menschen, die mit der Hörleistung, also die Hörleistung verlieren, dass die auch die sozialen Kontakte verlieren, ja, und dass genau, meines Erachtens also auch ein Ausgangspunkt für Demenz sein kann. Oder genau, ist das richtig? Ist das eine Vermutung von mir?
Das ist keine Vermutung, das haben Sie sehr richtig erkannt. Und zwar jede Veränderung der Sinneswahrnehmung führt, wenn es nicht behoben wird, unweigerlich zu einem sich zurückziehen. Und wir erleben es ja oft, gerade in der Pflege, wenn jemand akut stationär aufgenommen wird und wir nicht wissen, ob die Hörgeräte oder Brillenträger sind und es uns auch nicht mitgeteilt wird, dass sie oft sehr abweisend sind, dass diese typischen Verhaltensauffälligkeiten wegstoßen oder eben auch einmal laut werden oder sogar zuschlagen, dann vorrangig sind. Und wenn wir dann draufkommen, okay, oder erfahren, da gibt's Brillen, da gibt's Hörgeräte, ist die Lösung schon da. Das ist ganz richtig. Veränderungen der Sinneswahrnehmung sind ausschlaggebend.
Sie haben erwähnt den Begriff der validierenden Pflege und mich würde jetzt interessieren, wie Sie das dann wirklich in der Praxis unterscheidet von klassisch herkömmlicher.
Von der Validation oder von der Pflege allgemein?
Von der Pflege allgemein, also das Validierende, was
genau, das
da
Validierende.
Besonderheit dran ist oder so.
Na, eigentlich der Grundbegriff Validation, also die Wertehaltung, uns ja in die Wiege gelegt worden. Nur ist es vielen nicht bewusst oder viele haben es nicht gelernt, es zu leben oder vergessen, wie man es lebt. Die Pflege richtet sich hauptsächlich jetzt dazu auf die körperlichen Defizite und wo können wir da Unterstützung anbieten. Und die Validation oder spezielle validierende Pflege oder andere Konzepte, die alle auf der Validation aufbauen, ob das jetzt Mäeutik ist oder ob das Pflege nach Böhm heißt, also da gibt es eine ganz große Palette schon, beruht nur auf dieser Grundkenntnis, ich soll dem Menschen wertschätzend entgegentreten und alleine, wenn ich jemandem eine Wertschätzung entgegenbringe, ist schon das Verhalten untereinander anders. Ja? Also Ich kann mir dadurch einen besseren Zugang in die Erlebniswelt von dementen Menschen schaffen, indem ich einfach bemühe, mich auf Augenhöhe mit dem auszutauschen. Oft ist es so, dass man von oben herab spricht, der Patient liegt im Bett, sitzt im Rollstuhl, sitzt am Tisch und ich als Pflegeperson, aber auch als betreuender Angehöriger bin immer von oben herab. Und Sie wissen, das ist unangenehm, wenn man selber sitzen kann und von oben ist der Gesprächspartner. Also das ist zum Beispiel auch Validation. Validation schaut aber auch genau darauf hin, wie spricht jemand, wie ist die Körperhaltung, welche Sprache wird verwendet, ist es eine hörende Sprache, eine fühlende Sprache, sind es Fakten. Ja? Und darum wird es nochmal so spannend in der Zukunft, Männer und Frauen sind unterschiedlich in der Demenz zu behandeln. Die Frauen sind mehr emotional. Ja. Die Männer in der Demenz kann ich besser erreichen, indem ich Fakten abfrage. Ja. Die sind weniger emotional. Also da brauchen wir auch noch sehr viel in der Ausbildung an Angeboten, weil sich da laufend jetzt was verändert. Nicht nur jetzt Männer und Frauen sind unterschiedlich. Es spielt die Herkunft eine große Rolle und eben diese Faktoren, die ich aufgezählt habe. Wie sind sie erzogen worden? Wie war ihre Chance, sich zu entwickeln? Das ist Validation im engsten Sinne jetzt, was auch jeder ausüben kann, aufgrund der Wertehaltung, die man als Mensch mitbringt. Und Validation oder andere Konzepte ist eine spezielle Ausbildung, die gezielt auf eine Gesprächsführung geht. Ja? Das kann zum Beispiel, wenn ich mir nur ein Beispiel erlauben darf, so ausschauen, dass ich einmal zu einer Dame gebeten worden bin, die ist in ein Heim eingezogen, hat dort kein Wort gesprochen, man wusste nicht, kann sie nicht sprechen, will sie nicht sprechen. Es hat nur eine ältere Schwester noch gegeben, auch schon sehr hoch betagt. Die einzige Aussage, die war immer ein bisschen sonderlich und verrückt, ja, auch keine Mitteilung kann oder will sie nicht sprechen, aber sie hat sehr starke Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und um diese zu beherrschen, musste sie immer wieder medikamentös ruhig gestellt werden, weil sonst hätte sie solche körperlichen Auswirkungen gehabt. Da bin ich halt gebeten worden, mir diese Frau näher anzuschauen. Und ich habe sie an unterschiedlichen Tageszeiten besucht und hatte zufällig eine Tageszeit, wo die Dame halt, ich bin bei ihr im Zimmer gesessen, plötzlich aufgesprungen ist, hinterm Vorhang sich versteckt hat. Und da gibt es spezielle Techniken als Validationsanwender und das hat so ausgeschaut, ich habe mich mit ihr hinterm Vorhang versteckt und in der Situation erlebe ich ihre Gefühle sehr hautnah. Und ich habe gespürt, dass sehr mit Angst besetzt diese Situation. Sie hat extreme Atemprobleme entwickelt, aber plötzlich hat sie mich umarmt und sie hat ein einziges Mal in dieser Situation gesprochen. Sie hat auch nachher nichts mehr gesprochen. Sie hat nur gesagt, das Schießen geht vorbei. Und mit diesem kleinen Ansatz konnte ich dann weiterarbeiten. Und um zum Ende von diesem Beispiel zu kommen, diese Frau wurde als junges Mädchen in die Dienstschaft geschickt bei einem Waffenschmied. Und der war verheiratet und immer wenn halt die Gattin ihre Kaffeekränzchen gehabt hat, ist er in die Werkstatt gegangen und hat durch Schüsse signalisiert, sie muss in die Werkstatt kommen und dort hat er sie immer wieder vergewaltigt. Und sie hat es ihrer Familie versucht wahrscheinlich mitzuteilen, aber wer glaubt einem jungen Mädchen? Außerdem musste sie froh sein, eine Arbeit zu haben. Aber diese Schüsse sind ausgelöst worden durch einen Essenswagen. Zu den Hauptmahlzeiten ist man immer mit dem großen Essenswagen vom Aufzug herausgefahren. Und da waren die Blechbehälter mit dem Essbesteck und das waren die Schüsse für sie. Und die Lösung, falls noch interessant ist, hat so ausgeschaut, dass man neben der Aufzugstür habe ich dann gebeten, soll man ihr eine bequeme Bank hinstellen. Und schon rechtzeitig, bevor der Aufzug mit dem Essen kommt, hat sich immer eine Pflegeperson zu ihr hingesetzt. Und sie hat erlebt, wie die Tür aufgeht. Sie hat den Essensgeruch gespürt. Sie hat Verbindung durch Sehen mit dem Essbesteck herstellen können. Und dann ist man gemeinsam mit ihr ins Zimmer gegangen. Und sie hatte auch dann eine Reduktion dieser Anfälle auf maximal 1-2 Anfälle im Jahr. Für den Herrn Vergrimmt.
Geht schon?
Bitte.
Vielleicht gerade dazu eine kurze Nachfrage. Ist das generell so, dass diese Art von früheren prägenden Erinnerungen während des Krankheitsbildes Demenz dann auftauchen in der einen Form oder anderen Form? Mhm. Oder sind das spezielle Fälle? Mhm. Oder ist das eine Art klassisches Symptom, dass dann irgendwie eine Art Realitätsverlust vielleicht auch stattfindet und durch bestimmte Auslöser in der Umwelt dann diese frühere Erinnerung auftaucht?
Es sind sehr oft eben diese traumatischen Erfahrungen. Zu Beginn habe ich gesagt, es sind auch sehr viele schöne Erlebnisse. Die holen sie sich immer wieder zurück und das sind dann diese typischen Enkelgeschichten. Jetzt muss ich schon wieder zur Oma oder zum Opa erzählen, immer das Gleiche. Ja? Weil sie sich dadurch ihren Wert, ihren Status zurückholen, was sie nicht alles geleistet haben. Aber hauptsächlich geht es um traumatische Erfahrungen. Aber hier möchte ich es nicht reduzieren auf Kriegserfahrungen. Das wäre zu einfach. Wie hat sich etwas in mich eingeprägt? Ja? Es kann eine ganz banale Situation sein. Vielleicht hat jemand einmal eine Kanne Milch verschüttet und das hat sich so eingeprägt, dass es im Alter wieder ein großes Thema in der Phase der Demenz wird. Also nur Kriegserlebnisse wäre zu einfach.
Na, ich hätte nur so intuitiv gedacht, dass es ein Stück weit auch unabhängig von der Demenz, dass irgendwie so Traumata zu verschiedenen Lebenszeiten vielleicht auch gerade im Alter wieder auftreten.
Genau.
Okay. Also dann ist sozusagen das besonders Schwierige an der Situation, dass es gar nicht gut artikuliert werden kann, was jetzt eigentlich...
Das ist das Schwierige, genau. Okay.
Und dann eigentlich wollte ich noch fragen, weil Sie vorher meinten, ich glaube, Sie hatten das gesagt, eine Atmosphäre des Gelingens schaffen und die Konzentration darauf richten, was noch möglich ist. Ich habe da jetzt persönlich bisher wenig Erfahrungswerte. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist das ein Stück weit ähnlich wie mit Kindern, die klein sind, da ist auch vieles noch nicht möglich und einiges schon. Und beziehungsweise woraus resultiert dann, das hatte mich in dem Kontext auch noch gefragt, ist jetzt nicht allzu strukturiert, Entschuldigung, aber der Punkt, dass Sie sagten, dass da eine große Angst existiert, also dieser selbstverständliche Umgang mit kleinen Kindern, die zum Teil noch gar nicht sprechen können und so weiter, und weitestgehend Freude bereitet ist, steht dann jetzt für mich so naiverweise auf den ersten Blick sehr im Kontrast zu dieser Angst davor, dass dann eben vielleicht ein bereits vielfältigerer Mensch sich wieder ein Stück weit verschwindet, wie Sie vorher sagten. Mhm. Also erstens, wieso ist da dieser Kontrast zwischen den ganz kleinen und den vielleicht schon wesentlich älteren Menschen? Und zweitens, was sind dann diese Situationen des Gelingens? Also ist das jetzt im Sinne von Interaktion, also dass man noch einen Austausch hat, ja? Also nicht nur irgendwie, dass sich jemand noch alleine die Zähne putzen kann, sondern auch jetzt tatsächlich im Sinne von irgendeiner Form der Kommunikation vielleicht.
Aus dem Grund habe ich auch sehr bewusst den Titel Bilder im Kopf genannt. Ich hätte auch Worte sagen können, aber die Sprache geht ja verloren und Bilder bleiben sehr lange erhalten. Und sie drücken die Bilder in Emotionen aus. Und ich versuche jetzt das so gut als möglich dazu erklären. Ich wehre mich immer dagegen, wenn es heißt, alte Menschen werden wieder zu Kindern. Ich wehre mich auch gegen die Ausdrücke, die müssen gewickelt und gefüttert werden. Ja. Wenn alte Menschen wieder zu Kindern würden, ja, wäre das sehr fein, sage ich. Weil dann hätten sie im Alter mit ihrer Demenz eine andere Wertschätzung erfahren. Ein Kind, was im Begriff ist, Dinge zu lernen, lobt man. Es klingt aber lächerlich, wenn ich jetzt zu der 80-jährigen alten Dame oder dem 80-jährigen alten Herrn sage, na, das kannst du noch gut. Also da geht es ins Lächerliche. Aber ich muss schauen, was ist es mir wert, dass ich ihm Anerkennung gebe. Und die kann dann so ausschauen, dass ich sage, okay, ich weiß, er kann vieles oder sie kann vieles nicht mehr, aber als Mensch, als Person mit seiner Lebensgeschichte ist er mir wertvoll. Und wenn auch die Sprache verloren geht, so kann ich das trotzdem verbalisieren, weil ich durch meinen Tonfall, durch meine Körperhaltung etwas signalisiere, was bei einem dementen Menschen ankommt. Nur mal zurück zum Kind. Ein Kind sagt man auch sehr oft, naja, probier's zuerst aus. Wenn das Kind kommt und sagt, Mama, bind mir die Schuhbänder, dann sagt man, probier's einmal. Der alte Mensch, der versucht, sich in der Demenz noch anzuziehen, da sagt man, geh, hör auf, ich mache das selber, das geht schneller. Also man übernimmt sehr rasch und schaut gar nicht, welche Ressourcen sind noch vorhanden. Und das ist schon wieder diese mangelnde Wertschätzung. Er würde länger brauchen, es würde vielleicht die Reihenfolge nicht stimmen. Ich muss nur schauen, wie gehe ich mit der Situation wertschätzend um. Weil wir uns schämen, wenn ältere Menschen Fähigkeiten verlieren. Ganz einfach. Und dass man selber, der Nächste bin ich, ja. Und weil es ja in der Öffentlichkeit lange Zeit auch kein Thema war, über das man entsprechend gut informiert ist, über das man auch wertschätzend kommuniziert, das hat sich erst in den letzten Jahren verändert. Durch Literatur. Es ist sehr viel Literatur von namhaften Autoren geschrieben worden, wo die Eltern Betroffene waren. Ja, und wenn die das schreiben, dann hat das einen anderen Status. Durch Schauspieler, die bereit waren, in Rollen zu schlüpfen, die oft peinlich sind, wenn man sie im Alltag erlebt. Aber auch durch sehr viele Politiker. Ausschlaggebend gerade für die Alzheimer-Demenz war Ronald Reagan. Er ist in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich möchte mich von meinem Volk verabschieden, bevor ich die Reise zum Sonnenuntergang meines Lebens antrete. Also, wenn er nicht gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger gedauert, dass Demenz ein Thema wird.
Ich kenne zwei Personen, die immer mehr das Reden verlieren, aber dafür singen sie so viel. Da wollte ich Sie fragen, wie man das verstehen kann oder wie Sie das verstehen oder welche Erfahrungen Sie da haben.
Ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in Nesseln neben dem Experten. Musik berührt uns emotional anders. Ja? Also mit Musik haben wir positive, aber vielleicht auch weniger positive Verknüpfungen. Und wenn die Sprache nicht mehr funktioniert, summen geht immer. Und mit Musik habe ich eine andere Körperbewegung. Sie singen wahnsinnig gern und sie ist auch noch eine Generation, die sehr viel auswendig lernen musste, ja, und viele Strophen singen können, obwohl sie nicht wissen, wie sie heißen. Also Musik berührt emotional anders. Geh jetzt richtig davon aus. Also so erlebe ich es bei den demenzkranken Menschen. Und Musik erlaubt mir eben auch, mich dazu zu bewegen. Und Bewegung macht wieder freier, nimmt Körperspannung weg.
Ich wollte kurz eigentlich vergleichen Menschen mit Beeinträchtigung und Demenzkranke. Mhm. Also ich habe seit meinem 20. Lebensjahr mit Menschen mit Beeinträchtigung gearbeitet und die wurden, sage ich mal, Unterschied ist jetzt Deutschland und Österreich. In Deutschland hat man schon 1980 angefangen, die in die Öffentlichkeit mehr zu bringen, hier ein bisschen später in Österreich. Und da war es auch so, ja, also erstmal verstecken, was tut man mit den Menschen, ja, wie geht man damit um, ja. Und so eine Parallele sehe ich da auch bei Demenz. Mhm. Also dann plötzlich sind Organisationen da, die sich an die Öffentlichkeit wagen, die auch sagen, also bitteschön nicht mehr in Altersheimen Menschen mit Beeinträchtigungen. Da waren ja früher 30-Jährige in Altersheimen untergebracht, weil sie nicht wussten, wohin mit ihnen, ne. Und dass Einrichtungen geschaffen wurden auf Wohnprojekte. Und es werden ja auch für Demenzkranke jetzt auch langsam Wohnprojekte und nicht Krankenhäuser und Altenheime, sondern Wohnprojekte, wo Demenzkranke auch wohnen können und leben können und dementsprechend unterstützt werden. Und nochmal zu der Angst. Es ist so, dass nicht nur unsere Angst jetzt mit den Angehörigen, sondern auch dieses, wie gehen wir in der Öffentlichkeit mit um? Und da sehe ich dann immer so die Menschen mit Beeinträchtigungen, so wie sie sagen, mir kam dann so sofort so meine Leute im Grunde, wo sie sagten, der Mann mit den Schlapfen. Also wir hatten auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die nicht der Regel entsprachen. Ja? Also ich hatte eine, die war relativ korpulent, hat sich immer bunt angezogen, 5 Bauchtaschen, ja, Down-Syndrom. Wir sind durch Berlin mit ihr marschiert, ja. Es war ihre Identität, ja. Und dazu zu stehen. Und das ist halt auch bei Demenzkranken. Sie verändern sich, ja, auch in ihrem Wesen. Und dazu zu stehen und zu sagen, ich gehe trotzdem mit dir ins Kino, ich gehe ins Theater, in die Öffentlichkeit, nicht nur ins Café, sondern wirklich zu sagen, ich mache die Sachen, die du sonst auch gerne gemacht hast. Und das finde ich auch wichtig.
Das stimmt. Und ich provoziere immer sehr gerne und gerade zu diesen Themen und ich sage auch immer, es wäre so wichtig, dass Menschen mit Demenz eine ähnliche Lupe bekommen wie Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Aber um kurz auf dieses Thema auch zu kommen, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bekommen auch Demenz, nur wesentlich früher. Also die sind mit 40 schon dement. Und jetzt können wir so allgemein mit Demenzerkrankungen nicht so wirklich gut umgehen. Jetzt werden andere Themen wichtig. Menschen mit Down-Syndrom wird ein großes Thema werden. Wie geht man in Zukunft aber auch Menschen in veränderten Strukturen um, Familiensystemen um? Wir bauen jetzt gerade, ja, wo wir glauben, sie fühlen sich wohl. Das ist aber nur sehr knapp begrenzt. Also wir sind sehr schnelllebig. Wir haben nicht mehr die Großfamilie, wir haben auch nicht mehr so wirklich die Kleinfamilie, wir haben Patchworkfamilien, wir haben Singlehaushalte. Also das wird noch einmal eine andere Herausforderung mit der Demenz. Und um das Thema auch noch einmal abzurunden, es wird auch ein großes Thema Menschen in besonderen Einrichtungen, sprich in Strafanstalten. Ja? Die werden dort nicht nur alt und krank, sondern auch dement. Für das sind wir noch gar nicht ausgebildet, entsprechend gut. Also Demenz ist ein spannendes Thema.
Für mich ist es so, dass es eigentlich wie ein Lotteriespiel ist, wenn jemand dement wird, entweder wird es oder wird es nicht. Das hat nichts, meiner Meinung nach, nichts mit der Lebensführung zu tun. Es gibt Leute, die in der Berufswelt extreme Positionen erlangt haben und sind relativ rasch dement worden, wo man sich fragt, warum. Und das Zweite, wo ich mir denke, ist es nicht die Gesellschaft, die eigentlich jetzt diesen Umgang mit den Dementen für sich besser gestalten möchte, weil den Dementen selbst, denke ich, ist es eigentlich vollkommen egal.
Mhm. Das ist auch ganz richtig. Ich möchte gleich auf den zweiten Teil eingehen. Sehr oft wird beschrieben, Hilfe, meine Mutter oder mein Vater ist dementkrank und er leidet darunter. Aber wenn man genauer hinschaut, leidet die Gesellschaft darunter und nicht der Betroffene selber. Ja. Und aus dem Grund heraus versucht man auch, dass man da sehr viel verändert. Es gibt natürlich beeinflussende Faktoren, die eine Demenz fördern können. Das kann man nicht von der Hand wischen, ja. Aber Demenzerkrankungen hat es immer schon gegeben. Man hat es halt früher anders bezeichnet. Ich habe mich einmal damit auseinandergesetzt, in unserem ältesten Buch da ein bisschen nachzuschlagen. In der Bibel steht schon ganz oft zitiert, wird sich im Geist verändern, etc. Aber es ist tatsächlich so, dass das Alter der größte Risikofaktor wird. Und alt zu werden, diese Chance hat man jetzt. Die war früher nicht so hoch. Das waren Ausnahmen, hochaltrig zu werden. Wir haben eine bessere medizinische Versorgung. Wir wissen die Ernährung, die Wohnsituation, die Berufe. Es hat sich zugunsten des Alters des Menschen verschoben und dadurch die Chance, dement zu werden. Nicht nur an einer Form, sondern wie gesagt an mehreren. Umso älter, umso mehr Chance habe ich, mehrere Formen an Demenz zu bekommen. Ich möchte jetzt kein Horror-Szenario da hervorrufen. Es gibt zum Beispiel in Kolumbien ein Volk, da hat das ganze Volk ein Gen, was zu einer demenziellen Veränderung führt. Es gibt gerade in Deutschland ganz viele junge demenzkranke Menschen, die haben eine eigene Selbsthilfegruppe schon, wo 30-Jährige schon die Diagnose Demenz haben. Genau. Nur man hat es nicht gewusst, anders benannt.
Du hast vorher sozusagen die Ausbildung in dem Bereich. Was gibt es da in Österreich? Ist da was im Werden sozusagen gerade speziell für diesen Bereich?
Ja, ich bin für normal in der regulären Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester tätig. Da gibt es schon jetzt eine ganz gute Basis, wo man auf spezielle Veränderungen eingeht, wo man sehr viele Konzepte auch kennenlernt. Und es gibt dann immer wieder Zusatzqualifikationen. Es gibt die Zusatzqualifikationen speziell für Demenzkranke, es gibt die gerontologische Weiterbildung. Also da gibt es ganz viele Bereiche schon, um immer wieder da vertiefend sich Wissen anzueignen. Wobei auch erwähnen muss, es wird sehr viel für die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil in erster Linie der Angehörige, 80% habe ich gesagt, pflegen, ja, der Angehörige braucht in erster Linie die Unterstützung.
Mhm. Wo gibt es diese Stellen, wo sozusagen als Angehöriger, wo kann ich mich hinwenden, ja, und mich nicht gleich sozusagen an den Arzt, weil da rennen dann auch wieder andere Mechanismen ab, genau, wenn ich mich an einen Arzt wende, wo.
Also das sind mal so einfach einmal Informationen, die mich als Laien betreffen und auch einmal beruhigen, dass ich mir mal aussortieren kann, wie gehe ich dann in Zukunft weiter um und wo kann ich mir professionelle Hilfe noch holen. Das gibt es zum Beispiel beim Roten Kreuz, bei der Caritas. Es gibt zahlreiche Selbsthilfegruppen. Es gibt Stammtische für pflegende Angehörige. Also die Palette ist enorm groß. Das erfährt man, wer nicht übers Internet schauen will, bei den Gemeindeämtern, beim Magistrat. Das erfährt man beim Hausarzt genauso, wie eben speziell, wo eine solche Einrichtung ist, dass man dort Kontakt aufnimmt. Angebote sind sehr viele da, aber es wird sehr, manches Mal noch sehr zögerlich in Anspruch genommen, weil, wenn ich jetzt dorthin gehe, dann wissen alle, ich bin Betroffene oder ich habe jemanden zu Hause, der dement ist. Es ist immer noch ein bisschen die Scheu davor.
Und eine Frage noch, wenn ich bemerke, im Umgang mit einem Angehörigen oder mit einem Menschen, der nahe ist, dass sozusagen so Demenzmomente sich einschleichen. Ich meine, kennen wir alle selber, du hast das ja thematisiert, wenn was nicht mehr so gelingt, wir sind dann gute Slalomläufer auch im Verschleiern. Sozusagen, genau. Wir überspülen das und das kennt man ja sozusagen im gesunden Zustand.
Genau. Das ist eine Strategie, die haben wir ein Leben lang gelernt.
Genau. Aber und wenn ich sowas bemerke, sozusagen, je früher wahrscheinlich man das thematisiert, umso früher besser kann sozusagen ja auch reagiert werden drauf oder aktiviert, wieder aktiviert werden. Wie geht man dann, gibt es wahrscheinlich kein Rezept, aber dieses Thematisieren ist ja dann sehr schwierig.
Das ist sehr schwierig und oft ist auch der engste Angehörige, der das nicht ansprechen möchte, sondern es sind halt die Besucher einmal, die gelegentlich einmal vorbeikommen, die einmal sagen, ja, das fällt mir jetzt schon auf und du vergisst immer mehr und Es ist ein ganz heißes Thema, wie spricht man das tatsächlich an? Oft sind da Enkelkinder ganz eine gute Lösung, weil Enkelkinder haben eine andere Beziehung zu ihren Großeltern und da gibt es eine andere Toleranzbreite. Ja? Und wenn die Beziehung gut ist zu den Enkelkindern, dann sagen die oft, du Opa, mir fällt auf, du möchtest nicht einmal zum Arzt gehen und so. Also natürlich umso rascher professionelle Hilfe einmal in Anspruch genommen werden kann, umso besser die Chancen, dass sehr lange hinausgezögert werden kann. Freilich, es wäre fein im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, aber ich glaube, dann würde es niemand mehr zur Gesundheitsvorsorge gehen, weil womöglich ist das nächste Mal der Stempel dement drinnen. Ne? Es ist wirklich ein ganz, es ist ja mit der Diagnose auch ganz viele Erfahrungen, die man dann das Leben stark beeinträchtigen, verbunden. Was ist, wenn jetzt die Diagnose dement habe und ich bin nur im Berufsleben? Das kann sein. Was ist, wenn ich jetzt die Diagnose dement habe, wie lange kann ich noch selbstständig mein Leben führen, Auto fahren? Ja? Also es hängt schon sehr viel auch damit ab, was einem eher sagt, ich zögere das hinaus.
Da gibt es noch eine Frage, bitte.
Ja, noch eine kurze Nachfrage, weil es gerade hieß, oder vorhin hieß, vor allem leidet die Gesellschaft und gar nicht so sehr vielleicht die Dementen. Und vorher hatten wir doch aber auch diese Selbstversuche, die ja eigentlich auch dafür gedacht waren, so das Leidwesen dieser Erkrankung ein bisschen greifbar zu machen. Und ja, jetzt war ich nur ein bisschen verwirrt. Also
waren Sie irritiert?
Wer leidet wie und
ja, wer leidet wie?
Leiden wahrscheinlich alle irgendwie?
Natürlich leidet der Betroffene auch. Und zwar, habe ich schon angesprochen, es gibt Phasen. In der beginnenden Phase bis zu der Phase der mittleren Demenz, wie man es so in der Fachliteratur beschreibt, wo das Vergessen immer mehr wird, wo Handlungsabläufe immer schwieriger werden, wo der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann, gibt es extrem viele Momente, wo das bewusst wahrgenommen wird vom Betroffenen. Und ich glaube, jeder, der schon mal die Situation erlebt hat, man wird am Morgen wach, das Problem, der Wecker hat nicht geläutet, in Wirklichkeit hat man frei, aber diese Schreckenssekunde da, ja. Also so erlebt ein demenzkranker Mensch zu Beginn und auch bis zur mittleren Demenz immer wieder seinen Alltag, ja. Er bemerkt, dass er verloren geht, dass sein Ich verloren geht. Aber es kommt dann die Phase, wo er das gar nicht mal störend empfindet. Mir hat vor kurzem ein Kollege beschrieben, seine Mutter hat den größten Spaß gehabt, wenn sie den Kühlschrank aufgemacht hat und da haben ihre Hausbotschen rausgeschaut. Ja? Sie daran zu erinnern, das ist nicht der Schuhschrank, das hat nicht funktioniert. Die Umgebung hat mehr darunter gelitten, die Mutter nicht, der hat das sogar Spaß gemacht. Aber die Umgebung halt nicht. Genau.
Also ich habe jetzt keine konkrete Frage, sondern eher eine Anregung oder noch einen Input. Ich habe mitbekommen, dass gerade Demenz sehr oft sehr schnell zu Sachwalterschaften führt. Und ich weiß auch von Richtern, dass das zunehmend ein Problem in Österreich wird. Vielleicht Ihre Sicht oder Seite dazu.
Ist auch sehr schwierig, aber da ist auch wieder eher das Problem der Umgebung, ja, als wie für den Betroffenen. Wir sind es gewohnt, dass wir unsere Wertgegenstände, unser Geld, unseren Besitz selber verwalten. Und sehr häufig ist das gleich mal die große Sorge, das geht alles verloren. Sobald die Diagnose ist, wird schon darüber gesprochen, wie geht man jetzt mit der Situation um. Also Bankkonten werden schon gesperrt und Besitz wird schon sichergestellt etc. Das ist ein ganz großes Problem. Da gibt es auch keine Patentlösung dafür. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Leider Gottes wird auch sehr viel Missbrauch damit gemacht, ja, mit den Besachwaltungen. Aber da kann ich leider keine Patentlösung anbieten. Die Individualität ist das wieder.
Vielen, vielen Dank. Es wird bald 21 Uhr. Danke für diesen sehr sensibilisierenden Abend zu einem wichtigen Thema, zu einem immer wichtiger werdenden Thema. Danke Manuela Nimmerfall.
Vielen Dank. Ich sogar danke.
Ich habe zu Beginn bei der Vorstellung vergessen zu erwähnen, dass du im Frühjahr mit dem Sinnstifter Award ausgezeichnet wurdest, sozusagen als Pädagogin in dem Bereich. Gibt es diese Auszeichnung? Herzlichen Glückwunsch noch dazu.
Ja, danke.
Zum Abschluss sozusagen noch die Verlautbarung für die kommende Woche. Am Donnerstag den 12. Juni um 12.30 Uhr gibt es bei uns wieder zu Mittag bei Kepler. Da lässt sich der nicht mehr ganz neue, aber doch noch neue Vizebürgermeister Bernhard Bayer fragen, woran arbeiten Sie gerade? Wer das Format kennt, es dauert eine halbe Stunde. Da kann man dann kurz fragen, woran er gerade arbeitet. Und nachher gibt es Suppe, Spargelcremesuppe, hat sich Herr Bayer bestellt. Am Samstag, ich habe es schon erwähnt, lade ich herzlich ein zur langen Nacht. Nehmen Sie sich die Prospekte mit. Wenn Sie informiert werden wollen über unsere Veranstaltungen, tragen Sie sich hinten ein. Es gibt postalisch oder per Mail. Oder nehmen Sie sich das aktuelle Programm noch mit. Es läuft ja noch bis Ende Juni. Danke für Ihr Hiersein, für den intensiven Abend und auf bald. Wiedersehen. Danke.